Herzlich willkommen beim Visora-Podcast. Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für smarte Finanzentscheidungen, Schutz und Sicherheit. Benedikt, Dennis und Dominik von der Visora sprechen für euch miteinander über wichtige Versicherungs- und Finanzthemen. Sie liefern euch Plan A, damit ihr Plan B nicht braucht. Los geht's mit der neuen Folge und euch viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Visora-Podcasts. Werte hören, Werte sichern. Eurem Podcast für kluge Finanzentscheidungen, Schutz und Sicherheit. Wie schon in Folge 23, das war, glaube ich, veröffentlicht am 10. Februar, da haben wir gestartet mit dem Überblick letztlich zum Thema Beamtenversicherung und essentielle Versicherungslösungen, die ein Beamter haben sollte. Ja, wer also, ich sag mal, den Kurzüberblick haben möchte, hört da am besten nochmal ein. Und nun soll es damit weitergehen mit dem Thema und wir gehen heute in die Tiefe. Dominik hat sich wieder vorbereitet und deswegen sage ich an der Stelle, Dominik, schön, dass du wieder die Zeit finden konntest. Was hast du uns denn heute zum Beamtenthema wieder neu mitgebracht?
Hallo Benedikt, Zeit ist ja immer relativ, aber ich hätte ja auch weiteren Content zugesagt, also muss ich auch liefern.
Genau so sollte es sein. Zusagen soll man einhalten, so ist das eben bei uns.
Eben. Der Plan ist, in der chronologischen Reihenfolge der Einstiegsfolge zu bleiben. Daher geht es heute um die sogenannte Beihilfe-Restkostenversicherung, die ich im Folgenden einfach PKV abkürze. Das geht schneller. Wie schon mal erwähnt, ist das Thema ziemlich umfangreich und alle denkbaren Details zu besprechen, ist in dem Rahmen tatsächlich nicht wirklich darstellbar. Aber es ist mein erklärtes Ziel, dass zumindest alle wirklich wichtigen Punkte eine Erwähnung finden sollen. Damit das Ganze aber nicht ausufert, habe ich mich entschieden, dass diese Folge zweigeteilt wird. Ich finde einfach, dass 2x30 Minuten deutlich einfacher zu verdauen sind als 60 Minuten am Stück. Zudem habe ich dann auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Sachverhalt noch mal ein bisschen ausführlicher zu beleuchten. Vorab Fragen.
Nö, ich weiß, worum es geht, wie es weitergeht und was man kommt. Von daher, dann legt man gerne los.
Okay, starten wir mit einem kurzen Disclaimer. Also es wird im Folgenden eher nicht darum gehen, das Für und Wider abzuwägen, ob man als Beamter in die PKV wechseln sollte. Gemäß meiner letzten Folge, die natürlich auch jeder gehört hat, ist ja klar, ne? Ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Systemwechsel in die private Welt sinnvoll ist. Von dieser Konstellation gehen wir einfach mal aus. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen und die bestätigen halt die Regel. Heute beschäftigen wir uns aber mit den ca. 95% aller beihilfeberechtigten Beamten, für die ein Systemwechsel von Vorteil ist, zumindest nach unserer Auffassung. So, Stichwort Systemwechsel. Gut, dass du fragst, Benedikt. Mhm. Mit diesem Punkt wollen wir mal beginnen. Ich möchte an dieser Stelle drei grundlegende systemische Unterschiede zwischen PKV und GKV anführen. Und Vorsicht, Spoiler, jeder dieser Punkte spricht eher für einen Wechsel in die private Welt. Starten wir mit der Finanzierung. Die GKV ist analog zur deutschen Rentenversicherung umlagefinanziert. Was reingeht, geht auch direkt wieder raus. Dabei ist das grundsätzlich eine Negativrechnung. Das System ist stets auf Zuschüsse von außen angewiesen. Die Hauptursache dürfte dabei jedem klar sein, die demografische Entwicklung mit immer mehr Leistungsempfängern und immer weniger Beitragszahlern ist ein großes Problem, welches noch zu lösen ist.
Ja, da hast du vollkommen recht. Da muss man sich mit beschäftigen und schauen, ja, wie man das Ganze angehen kann. Bei GKV meinst du die gesetzliche Krankenversicherung, denke ich. Ich wollte es noch mal klarstellen, falls nicht jedem Zuhörer die Abkürzung geläufig ist. PKV hattest du ja erklärt. Ja, und was jetzt zu dem Problem der Beitragszahlung anbelangt, gibt es denn dafür schon Lösungen, Lösungsansätze?
Ja klar, mehrere. Man kann die Beiträge erhöhen, man kann die Leistungen kürzen oder die Anzahl der beitragspflichtigen Personen erhöhen. Das sind alles valide Möglichkeiten, kurzfristig an frisches Geld zu kommen. Und da die Umkehrung der demografischen Effekte sehr viel Zeit benötigt, werden wir mutmaßlich alle diese Möglichkeiten in irgendeiner Form zu sehen bekommen. Die PKV ist dagegen ein kapitalgebundenes System. Jeder Tarif mit wenigen Ausnahmen beinhaltet einen gewissen Prozentsatz an Alterungsrückstellungen, die sich über die Zeit ansammeln und verzinsen. Das System ist schuldenfrei und nicht auf permanente Zuschüsse von außen angewiesen. Es gibt da einen schönen Vergleich, wie viele Tage es dauert, bis PKV und GKV pleite sind, wenn von jetzt auf gleich keine neuen Beiträge mehr fließen würden.
Da bin ich erstmal gespannt. Kurze Ergänzung vielleicht noch. Die vierte Möglichkeit, die du indirekt auch schon genannt hast, wäre natürlich Zuschüsse zu erhöhen. Steuerzuschüsse des Bundes oder ähnliches würde natürlich auch noch gehen. Dann hat man noch mehr Finanzen. Aber jetzt bin ich erstmal, wie gesagt, gespannt, wie lange denn auf welches System funktionieren kann.
Die GKV ist tatsächlich zu sofort pleite, weil das System ja jetzt schon auf externe Mittelzuflüsse angewiesen ist. Rechnerisch dauert es daher minus 3 Tage, bis alle Geldmittel erschöpft sind. In der Theorie gibt es zwar eine gewisse staatliche Rücklage, aber die ist mehr oder minder zu vernachlässigen an dieser Stelle. Und zum Vergleich, das System der PKV verfügt dagegen über circa 350 Milliarden Euro an Alterungsrückstellungen, die entsprechend verwendet werden können. Wenn jetzt plötzlich niemand mehr Beiträge entrichten würde, würde es daher, je nachdem, wie man rechnet, genau ist schwierig, aber je nachdem, wie man es berechnen würde, würde es stolze 15 bis 25 Jahre dauern, bis das gesamte Kapital aufgebraucht wäre. Das ist natürlich eine ziemlich hypothetische Berechnung mit vielen Variablen und Möglichkeiten, aber es verdeutlicht gut den Unterschied in Bezug auf die Stabilität der Finanzierung.
Okay.
Kommen wir zum zweiten Punkt, dem Leistungsversprechen. Damit ist jetzt kein Vergleich von Leistungsunterschieden gemeint, dazu komme ich gleich noch, sondern vielmehr die Frage, wer garantiert mir denn die versicherte Leistung und können sich zugesagte Leistungen im Laufe der Zeit verändern? Wenn man sich diesbezüglich die Entwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung anschaut, wird man feststellen, dass es eine Zeit gab, in welcher die Leistung eher erhöht wurde, beziehungsweise der Leistungskatalog weiter ausgebaut und erweitert wurde. Diese Zeiten sind jedoch seit vielen Jahren vorbei und im Prinzip sucht jede neue Bundesregierung händeringend nach neuen Möglichkeiten, die Finanzierung irgendwie sicherzustellen. Und eine Möglichkeit ist schlicht und ergreifend die Kürzung von Leistungen. Natürlich wird immer versucht, die Einschnitte nicht allzu drastisch zu gestalten, schließlich wollen Politiker ja auch wiedergewählt werden. Aber vom Grundsatz her gibt es in der GKV eben keine Garantie, dass eine aktuell noch mitversicherte Leistung nicht im nächsten Jahr der Schere zum Opfer fällt.
Ja, das ist ja das, was wahrscheinlich viele wissen, aber diese Möglichkeit der Leistungsanpassung hat zum Glück oder natürlich irgendwo ein privater Versicherer nicht, weil da hat man letztlich sein Bedingungswerk, seinen Tarif und fertig.
Ja, genau. Es gelten die jeweiligen Bedingungen der jeweiligen Tarife und die sind erstmal unveränderlich. Es gibt eine Ausnahme, wenn die Bedingungen uneindeutig formuliert sind, dann, das kommt immer mal wieder vor, dann darf eine Konkretisierung vorgenommen werden. Diese darf dann aber ausdrücklich keine Verschlechterung der Leistung beinhalten. Man bekommt dann in dem Fall einen Nachtrag mit dem Hinweis, wie Paragraph X auf Seite Y der RVB Stand Z wurde wie folgt geändert und es gilt nun Folgendes, was auch immer. Ja, so kann die versicherte Person stets die Änderung auch transparent nachvollziehen. Und abschließend ein paar Worte zum generellen Leistungsumfang. Nun muss ich, glaube ich, niemandem wirklich erklären, dass man als privatversicherte Person deutlich schneller einen Termin beim Facharzt erhält, oder? Ich setze das einfach mal als bekannt voraus.
Ja, diese oft genannte Zweiklassenmedizin dürfte kein Geheimnis sein und bekannt sein.
Ja, nein, genau. Und das darf man natürlich auch doof finden, also je nachdem, auf welcher Seite man steht. Und fair ist die Nummer auf gar keinen Fall. Aber dies zu ändern steht nicht in unserer Macht und ist dann halt so. Als Workaround gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, den Termin selbst zu bezahlen. Aber das muss man sich dann auch erstmal leisten können. Aber das ist gar nicht der Punkt, auf den ich primär hinaus will. Sagt sie das Wirtschaftlichkeitsgebot Paragraph 12 im 5. Sozialgesetzbuch etwas?
Ja, jetzt bin ich ja befangen und so, dann sag mir das was. Das war doch so, dass die Leistungen ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen. So ist es, glaube ich, formuliert.
So ist es. Ich zitiere weiter. Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder wirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen und die Krankenkassen nicht bewilligen. Sinngemäß leicht gekürzt. Mit diesen Zeilen wird die qualitative Mittelmäßigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung faktisch, ja, zementiert. wenn man eine Top-Leistung möchte, dann ist das innerhalb der GKV so nicht vorgesehen. Ja, und wenn es um meine Gesundheit geht, man spricht ja nicht umsonst von höchstem Gut, dann empfinde ich eine hochwertige Versorgung schon sehr erstrebenswert. Bei rein optischen Sachen, wie zum Beispiel der Zahnversorgung, da kann man jetzt vielleicht noch drüber streiten, ob die Regelversorgung nicht da doch schon ausreicht. Ich meine zwar auch hier eher nein, aber an einer schlechten Zahnversorgung ist meines Wissens doch niemand gestorben. Aber wenn es dann in Richtung ernsthafte Krankheiten geht, zum Beispiel um so Krankheiten wie die bei Männern sehr beliebte Prostatakarzinome, dann würde ich mir schon wünschen, dass meine Versorgung besser als ausreichend ist.
Ja, das teile ich und kann ich nachvollziehen. Vielleicht als kurze Ergänzung. Es gibt ja auch dazu einschlägig bekannte Urteile, zum Beispiel vom Hessischen Landessozialgericht. In diesem wird dann die Spitzenmedizin für gesetzlich Versicherte explizit ausgeschlossen. Und das, obwohl es in dem Kontext um eine lebensbedrohliche Krebserkrankung ging bei dem Urteil. Das kann jeder ja gerne mal nachgoogeln und dann findet sich das sicherlich. Also es ist hier ganz klar, ja, auch so gesetzlich normiert und rechtlich abgesegnet, dass vielleicht besser leistende medizinische Versorgung eben nicht zur Verfügung steht für den, in Anführungsstrichen, nicht falsch zu verstehenden, normalen gesetzlich Versicherten.
Ja, genau. Das soll dann an dieser Stelle auch zu dem Thema genügen. Man könnte jetzt diese Themenunterschiede natürlich noch unendlich weiter ausführen, aber ich glaube, man bekommt eine gute Idee zu diesen Grundsätzlichkeiten. Es soll natürlich nicht verschwiegen werden, dass auch das private System hier seine Tücken und Probleme hat. Also zum Beispiel auch in Bezug auf die Gesundheitsprüfung und die heiß diskutierten Beitragsanpassungen. Aber mit den Themen beschäftigen wir uns dann später noch. Gut. So. Unter anderem aufgrund der gerade dargestellten Sachverhalte entscheidet sich nun eine frisch verbeamtete Person, in das private System zu wechseln. Also unabhängig davon, dass man deutlich vor der Verbeamtung sich damit auseinandersetzen sollte. Aber das ist hier nicht das Thema, da geht es mir nur um die Überleitung. Also in diesem Zusammenhang kommt die Frage auf, wie viel Beihilfe bekomme ich überhaupt und wie viel muss ich absichern?
Ja, das wäre sicherlich eine sehr sinnvolle Frage und gute Ausgangslage, das mal geklärt zu haben. Aber so wie du es formulierst, weiß ich doch jetzt schon, das ist eine kommt drauf an Frage, oder?
Ja, wie so oft in unserer Branche. Ich hatte das Thema in der Einstiegsfolge schon mal kurz angerissen. Nun eine etwas detailliertere Betrachtung. Es verhält sich so. Ist man kinderlos und nicht verheiratet, erhält man 50% Beihilfe. Ist man verheiratet und kinderlos oder hat ein Kind, dann erhält man selbst weiterhin 50%. Der Ehegatte erhält einen Beihilfeanspruch von 70% und das Kind einen Beihilfeanspruch von 80%. Der eigene Beihilfeanspruch steigt bei 2 Kindern oder mehr auf 70%. Der Beihilfeanspruch des Ehegatten und der Kinder bleibt immer gleich bei 70% respektive 80%. Wird man pensioniert, sei es aus Altersgründen oder wegen Dienstunfähigkeit, dann beträgt die Beihilfe ebenfalls 70%. So, die jeweilige restliche Differenz muss nun anderweitig abgesichert werden. Das war nicht immer so. Es gab mal eine Zeit vor der gesetzlichen Versicherungspflicht, da hatte man noch die Option, auf eine Restkostenversicherung zu verzichten. Wenn man jetzt zum Beispiel verheiratet war mit 2 Kindern, also 70% bzw. 80% Beihilfeanspruch, dann konnte man sich den Versicherungsbeitrag sparen und hat im Leistungsfall einen prozentualen Selbstbehalt, ja, von 30% respektive 20%. Ob das damals eine sinnvolle Option war, sei da mal hingestellt. Bei chronischen Krankheiten oder sehr teuren Behandlungen konnte das System eh sehr schnell kippen. Aber mit Einführung der Versicherungspflicht existiert diese Möglichkeit ohnehin nicht mehr. Wichtiger Hinweis zur Beihilfebemessung. Die besagten Werte beziehen sich explizit auf die Beihilfeverordnung von NRW.
Ja, gut, da du das betonst und mir das natürlich auch klar ist, es aber natürlich jetzt so klingt, dass es nicht nur eine Beihilfeverordnung von NRW gibt.
Ja, natürlich. Alles andere wäre auch zu einfach. Grundsätzlich haben jedes Bundesland und der Bund als solches eine eigene Beihilfeverordnung mit eigenen Sonderregelungen und Ausgestaltungen. Die Unterschiede sind jetzt zwar nicht gewaltig und die erwähnten Werte gelten für sehr viele Bundesländer, aber wenn man zum Beispiel in Bremen oder in Sachsen verbeamtet wird, darf man sich über leicht höhere Beihilfesätze freuen. Eine detaillierte Besprechung der vollständigen Unterschiede im Einzelnen ergibt aber in diesem Rahmen keinen Sinn. Man sollte nur wissen, dass es im Falle des Falles eine leicht andere Tarifkonstellation zum Tragen kommt. Wie das dann genau aussehen kann, wie sich die Beihilfetarife typischerweise zusammensetzen, ist unter anderem Thema für den zweiten Teil, der dann ja im nächsten Podcast veröffentlicht wird.
Genau, und ergänzend vielleicht noch, du hattest es auch in deiner Einstiegsfolge mal kurz erwähnt, gibt es ja neben der Beihilfe auch noch die sogenannte freie Heilfürsorge. Wie sieht es damit aus?
Richtig, ein bestimmter Personenkreis erhält anstelle der Beihilfe die freie Heilfürsorge. Das sind in der Regel Polizeivollzugsbeamte, Berufsfeuerwehrleute, Soldaten, Justizvollzugsbeamte und Zollbeamte. Abgrenzend zur normalen Beihilfe bietet die freie Heilfürsorge eine 100% Abdeckung und bedarf nicht zwingend einer ergänzenden Restkostenversicherung. Aber in der Regel muss die Pflegepflichtversicherung, abgekürzt PVB, privat abgesichert werden. Ergänzend zu 100% Abdeckung gilt in NRW ein 50%iger Beihilfeanspruch auf Krankenhauswahlleistung, konkret Zweibettzimmer, Chefarzt. Diesbezüglich empfiehlt es sich, die entsprechenden Bausteine zu ergänzen, um auch hier eine 100% Abdeckung zu erhalten. Und natürlich gilt auch hier, jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen und daraus ergeben sich dann viele einzelne kleine Sonderregelungen, die man im Zweifelsfall kennen muss. Aber wie schon kurz angerissen, eine konkrete, beispielhafte Vertragskonstellation besprechen wir dann im zweiten Teil.
Okay, vielleicht noch zu den Soldaten ergänzend, falls jemand es ganz genau formuliert haben möchte, reden wir natürlich von der freien truppenärztlichen Versorgung, die im Endeffekt der freien Heilfürsorge sehr ähnlich kommt, nur dass eben der Truppenarzt über die Versorgungsleistung hier an der Stelle entscheidet. Aber das nur als kleiner Einschub und dann würde ich sagen, verlassen wir mal diese gesetzlichen Regelungen und kommen zum nächsten Punkt, der viele mal wieder umtreibt, das Thema Gesundheitsprüfung und Aufnahmefähigkeit in die PKV, wie wir es ja abkürzen jetzt hier in diesem Podcast.
So soll es denn sein. Unsere frisch verbeamtete Person hat sich jetzt über die Vorteile der PKV informiert, kennt nun auch den eigenen Beihilfeanspruch und möchte nun einen Vertrag abschließen. Und damit wären wir dann bei der besagten ersten Hürde, die erst überwunden werden muss, die Gesundheitsprüfung. In aller Regel ist es so, dass sich frisch verbeamtete Personen einem guten Gesundheitszustand erfreuen können. Vor der Verbeamtung muss ja ein Amtsarzt die gesundheitliche Eignung für den Dienst feststellen. Denn schließlich möchte der Gesetzgeber sicherstellen, dass der neue Staatsdiener seinen Dienst um möglichst lange ausführen kann und nicht krankheitsbedingt vorzeitig pensioniert werden muss.
Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass einem potenziellen Staatsdiener quasi die Verbeamtung aus gesundheitlichen Gründen verwehrt werden kann, obwohl die, ich sag mal, geistige Befähigung besteht.
Das kann tatsächlich passieren. So richtig viele Fälle sind mir dazu nicht bekannt, aber ja, die Möglichkeit besteht. Der Knackpunkt, auf den ich aber hinaus will, ist nun der, dass die Maßstäbe der privaten Krankenversicherer deutlich höher sind als die amtsärztliche Eignungsuntersuchung. Wer die besteht, kann sich noch lange nicht sicher sein, dass eine Annahme bei einem privaten Krankenversicherer möglich ist. Aber gehen wir mal ins Detail. Grundsätzlich und leicht vereinfacht dargestellt, darf sich jeder private Krankenversicherer aussuchen, wie er seine Antragsunterlagen gestaltet. Also auf welche Weise die Gesundheitsfragen gestellt werden, wie viele Jahre der Abfragezeitraum beträgt, welche Krankheitsbilder und Begebenheiten überhaupt abgefragt werden und so weiter. Diesbezüglich kann der jeweilige Versicherer Fragen stellen, gestalten, was er möchte. So hundertprozentig richtig ist das natürlich nicht. Gewisse Gesetzmäßigkeiten sind natürlich einzuhalten, also zum Beispiel der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz. Aber so von der Grundidee ist das, glaube ich, klar. Andersherum besteht seitens des Antragstellers keine Verpflichtungen, Angaben zu tätigen, nach denen er nicht gefragt wurde. Wenn ein Versicherer darauf verzichtet, gewisse Themengebiete abzufragen, darf der Antragsteller die entsprechenden Angaben auch verschweigen.
Ja, okay, aber hier gibt es doch das Thema der sogenannten spontanen Anzeigepflicht.
Ja, das war klar, dass das jetzt kommt. Ich bin der Auffassung, wie du ja letzten Endes auch, ja, dass es diese spontane Anzeigepflicht nicht gibt und dass die Annahme dahinter auch Käse ist. Aber für alle nicht Fachkundigen kurz zur Erläuterung. Es gibt richterliche Urteile, die ja nahelegen, dass auch Angaben und zu Erkrankungen und Begebenheiten getätigt werden müssen, die explizit nicht in den Antragsunterlagen gefragt werden. Und das ist halt so mein Quatsch. Und zum anderen gibt dies wieder nur den Versicherern eine weitere Möglichkeit, Leistungsfälle abzulehnen, obwohl man alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet hat. Ich möchte diesbezüglich nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber tatsächlich ist eine eigene Folge zu dem Thema in Vorbereitung. Schließlich konnten wir hier schon mal ein BGH-Urteil erwirken. Aber für heute gilt erstmal, es sind stets alle Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß zu beantworten, nicht mehr und nicht weniger. Dabei gilt auch stets, der Versicherer entscheidet, welche Angaben von Relevanz sind und welche nicht. Ich höre immer Aussagen wie, naja, die kleine Erkältung vom letzten Jahr, die wird wohl kaum relevant sein. Das mag im Kern grundsätzlich stimmen. Die Entscheidung trifft jedoch der Versicherer und nicht der Antragsteller.
Unterscheiden sich denn die Gesundheitsfragen der verschiedenen Anbieter und im Grundsätzlichen so stark voneinander?
Ja, ich sage mal ja und nein. Die Fragen und Strukturen sind grundsätzlich ähnlich. Normal ist ein Abfragezeitraum von 5 Jahren und anzugeben sind grundsätzlich alle ambulanten und stationären Behandlungen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. So ganz grob gesagt. Aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Viele Versicherer erweitern den Abfragezeitraum bei stationären Behandlungen auf 10 Jahre und bei psychischen Behandlungen sind 10 Jahre mittlerweile der Branchenstandard. Dazu gesellen sich gerne ergänzende Zusatzfragen und Formulierungen, in denen Krankheitsbilder und Begebenheiten abgefragt werden, die zwar nicht behandelt wurden, aber dennoch grundsätzlich vorhanden sind.
Okay, hast du da vielleicht mal ein Beispiel für mich so aus der Praxis heraus?
Nehmen wir doch mal eine leichte Skoliose. Die wird gerne mal im Kindesalter diagnostiziert, aber halt nicht weiter behandelt. Also vielleicht mit Ausnahme der Empfehlung, dass man bitte ein bisschen Sport machen soll, um den Rücken halt zu stützen, ja. Aber damit hat man dann eine Erkrankung, die nicht in den letzten 5 Jahren behandelt wurde, aber dennoch natürlich faktisch vorhanden ist und auch nicht wieder weggeht. Das, ich sage mal so, wie es ist. Das Thema Gesundheitsfragen ist durchaus komplex und ein Stück weit eine Wissenschaft für sich, zumindest wenn man es richtig machen will.
Okay. Jetzt mit Blick auf die Uhr und da es ja auch noch einen Teil 2 geben wird, vielleicht noch 3 kurze abschließende Fragen, dass wir dann heute, ja, ich sag mal, dem Ende nahe kommen. Du wolltest ja nicht zu lange machen. Vielleicht erste Frage, was passiert denn, bleiben wir bei den Gesundheitsfragen, wenn man eine Falschangabe tätigt und dies dann später beim Leistungsfall herauskommt?
Der Fachterminus dafür ist die VVA, das steht für vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Die entsprechenden Auswirkungen hängen von der Schwere des Verstoßes ab, also wie schwerwiegend die falsche oder vergessene Angabe war. Das geht von einer simplen Ablehnung der Leistungsübernahme bis hin zur einseitigen Vertragskündigung und Rückforderung aller jemals erbrachten Leistungen. Die letztgenannte Variante ist dabei nicht nur sehr, sehr teuer, sondern auch mit weitreichenden Folgen verbunden. Wer auf diese Art und Weise aus der PKV rausfliegt, wird keinen neuen privaten Versicherungsschutz bekommen und muss sich dann zwangsweise mit dem gesetzlichen System arrangieren.
Okay, ja, das klingt in der Tat sehr teuer. Das muss man sich ganz schön gut überlegen. Und es ist ja auch immer die Frage, wie weit komme ich dann im gesetzlichen System klassisch unter? Zweite Frage vielleicht, kannst du uns oder uns, Schrägstrich, mir und den Zuhörern ein paar Erkrankungen aus der Praxis nennen, die, na, ich sag mal, so ein No-Go darstellen? Also, dass ein Versicherer eigentlich nicht bereit ist, den Versicherungsschutz zu gewähren, und die Zeichnung mehr oder weniger ausgeschlossen ist?
Also da würden mir ad hoc 2 konkrete Beispiele einfallen. Das wären zum einen psychische Erkrankungen mehr oder minder jeder Art. Da gehen Versicherer sehr, sehr vorsichtig mit um und das wird zunehmend zu einem Problem. Selbst eine kurze ambulante Gesprächstherapie mit einer Handvoll Sitzungen ist in der Regel schon ein K.O.-Kriterium. Das an der Stelle bitte nicht falsch verstehen. Ich bin großer Freund davon, dass man Probleme aktiv angeht und bespricht, bevor es zu spät ist. Aber Versicherer reagieren hier leider ziemlich allergisch. Also hier attestiere ich definitiv noch Nachholbedarf in der Annahmepolitik. Zum anderen würde mir ein zu hoher oder auch zu niedriger BMI einfallen. Das ist ebenfalls ein Problem, was uns vergleichsweise häufig begegnet. Leider auch nicht differenziert, wie dieser BMI zustande kommt. Überdurchschnittlich muskulöse Menschen haben gerne mal einen vergleichsweise hohen BMI und werden dann aber ganz genau so behandelt wie Personen mit entsprechender Adipositas. Hohe Risikozuschläge und generelle Ablehnung sind hier gerne die Folge. Auch hier würde ich mir wünschen, dass die Annahmepolitik differenzierter gestaltet wird.
Okay, danke dir. Dann die letzte Frage für heute. Was macht man denn, wenn man unbedingt in die private Krankenversicherung wechseln möchte, aber eben der eigene Gesundheitszustand im Wege steht? Kann man da überhaupt etwas machen oder hat man dann halt einfach Pech gehabt?
Da gibt es tatsächlich eine Lösung für und die nennt sich Tariföffnungsklausel. Aber da auch dieses Thema mal wieder etwas umfangreicher ist, würde ich die ausführliche Behandlung gerne auf den zweiten Teil verschieben.
Alles klar, dann sage ich dir danke, wünsche dir eine gute Woche und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Und ja, wenn ihr gespannt seid auf das Thema Tariföffnungsklausel und den ergänzenden Teil, freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder reinhört und mit dabei seid. Dann geht's weiter. Sprich, sollte das Thema Beamtenabsicherung für euch, für euer Umfeld, für den Nachbarn, für Freunde relevant werden, leitet den Podcast doch gerne weiter. Gerne schon die Folge 1 mit der Übersicht. Nun Teil 1 zum Thema Krankenversicherung, Teil 2 folgt. Dann haben die Leute auch gerade bei diesem zentralen Kernthema einen super Überblick. Ja, lasst uns vielleicht auch noch ein paar Sterne, 4, 5, am besten 5. Da bewertet uns im Podcast-Player eurer Wahl. Und ja, wenn ihr irgendwo anders uns wahrnimmt, lasst da ein Like, ein Herzchen, ein Däumchen, was auch immer da. Freuen wir uns natürlich drüber. Auch die Unterstützung in dem Bereich stehen der Dominik, ich oder auch die anderen Kollegen sehr gerne euch zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann heißt es letztlich, bis zur nächsten Folge. Und wie immer, bleibt sicher und klug informiert.
Das war's für diese Folge vom Visora Podcast. Werte hören, Werte sichern. Möchtet ihr mehr zu diesem Thema oder andere Themen erfahren? Dann schaut auf unsere Website, auf unsere Social Media Kanäle, schreibt uns eine E-Mail, bucht euch einen kostenlosen Ersttermin oder sprecht direkt mit eurem persönlichen Berater. Alle Infos zur Folge und weitere Details zu uns findet ihr in den Shownotes sowie in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Familie, Freunden und Kollegen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Bleibt gesund und verschwendet weder euer Geld noch eure kostbare Lebenszeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!